Unsere heutige Folge ist vollgepackt mit interessanten Informationen und spannenden Abenteuern rund um die historischen Schiffe, die es hier im Bremerhaven gibt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann hört rein.
Ja, das war super.
Das
nehmen wir.
Vom Deich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.
Moin, mit frischen Informationen aus unserer Seestadt am Mikrofon für euch, Kira und Corinna.
Das war Dr. Lars Kröger vom Deutschen Schifffahrtsmuseum.
Hallo Corinna.
Hallo Kira, schön, dass wir uns hier mal wieder im Podcaststudio treffen.
Ja, absolut, vor allen Dingen zu so einem schönen Thema. Schiffe erleben ist ja Bremerhaven prädestiniert für.
Genau, weil Bremerhaven ist ja eine Seestadt und was wäre eine Seestadt ohne ihre Schiffe, sowohl historisch als auch moderne Kreuzfahrtschiffe?
Ja, und so viele unterschiedliche, wie du schon sagst, von ganz alt bis ganz neu, von ganz klein bis ganz groß. Und wie man die auf unterschiedlichste Weise erleben kann, dafür haben wir uns heute Podcast-Gäste eingeladen. Mit wem hast du dich unterhalten, Corinna?
Genau, ich habe einen ganz spannenden Gesprächspartner gehabt. Das war nämlich Dr. Lars Kröger. Er ist Archäologe am Deutschen Schifffahrtsmuseum. Das ist eins von 8 Forschungsmuseen hier in Deutschland. Okay. Und er ist zuständig für den Museumshafen. Das ist ein Freilichtmuseum. Mhm. Und was da alles dazugehört, das verrät er nachher im Interview.
Perfekt, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mich mit Mailin unterhalten. Mailin ist bei uns im Haus zuständig für Social Media und in dem Zuge hat sie auch die sogenannten Insta-Walks ins Leben gerufen und wie man bei einem Insta-Walk bei den maritimen Tagen Schiffe auf ganz besondere Art und Weise entdecken kann, das erzählt sie mir in unserem Interview.
Ich bin gespannt, lass uns gleich mal reinhören.
Los geht's.
Vom Deich ins Ohr, Nordkörpe.
Moin, ich sitze hier mit Mailin Knoke, meiner Kollegin aus der Abteilung Marketing und Kommunikation, genauer gesagt unserer Social Media Managerin. Hallo Mailin.
Hallo Kira.
Du sitzt das erste Mal hier vorm Mikro bei mir. Wie fühlst du dich?
Irgendwie sehr aufgeregt. Ich habe ein bisschen Herzflattern, glaube ich.
Keine Angst, es tut gar nicht weh. Du bist hier heute bei mir, weil du sorgst dafür, dass bei den maritimen Tagen auch noch ganz besondere Schiffserlebnisse stattfinden. Erzähl mal.
Ganz genau. Und zwar für alle, die uns auf Instagram folgen, also für unsere Instagram-Community. Da sind wir mittlerweile über 20.000, die wir da mit unserem Kanal Bremerhaven erleben, erreichen können. Und da kann man sich für einen Insta-Walk bewerben. Ein Insta-Walk setzt sich zusammen aus den Worten Insta, also natürlich Instagram, und Walk, spazieren, auf Englisch für spazieren gehen. Das heißt, wir machen einen schönen Spaziergang über die maritimen Tage, über ganz besondere Schiffe und bekommen dann auf den Schiffen eben Führungen und da kann man sich für bewerben.
Ja, und dann können die ganzen Instagram-Begeisterten ganz tolle Bilder machen, oder? Also das ist ja, glaube ich, so das Ziel, dass man so, wie sagt man so neudeutsch, Instagrammable Fotos bekommt, oder?
Ja, ganz genau. Instagrammable Fotos sind das Ziel, Fotos, Videos, die dann eben die Instagrammer selber bei sich veröffentlichen. Das Ganze ist kostenfrei. Wir freuen uns dann eben darüber, dass über die maritimen Tage kommuniziert wird und die bei sich was posten und da nochmal kräftig die Werbetrommel rühren, weshalb das meistens auch immer entweder am Mittwoch oder Donnerstag direkt stattfindet, damit wir nochmal so richtig Aufmerksamkeit machen für unsere maritimen Tage.
Wie funktioniert das denn? Also erstmal, ich bin jetzt nicht so ein Instagram-Experte, ich gucke mir das gerne an, aber ich selber poste nichts. Also wie komme ich denn überhaupt dazu, daran teilzunehmen?
Genau, also teilnehmen kann man, indem man ein öffentliches Instagram-Profil hat und 100 Abonnenten sollte man mindestens haben, weil wir möchten natürlich schon ein bisschen Menschen damit erreichen.
Ja, klar.
Denn der Insta-Walk ist kostenfrei, also man zahlt dafür nichts, sondern man gibt im Grunde 3 Bilder uns zur freien Verfügung. Da wird dann so eine Nutzungsvereinbarung unterschrieben, natürlich alles ganz ordentlich gemacht. Und man postet dann auf seinen Kanälen mindestens einen Beitrag und eine Story, aber es gibt so viel zu sehen und so viele tolle Fotomotive, dass es immer sehr viel mehr wird und darüber freuen wir uns sehr.
Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall auch nach einem ganz tollen Erlebnis. Magst du uns so mal ein bisschen auf so einen Insta-Walk mitnehmen, wie das so abläuft?
Na klar. Also zum Beispiel letztes Jahr war es so, dass wir uns dann mit den Instagrammern zusammen treffen, meist vor unserer Touristinfo. Dann kriegt jeder so ein schönes Bändchen um, dass man uns auch erkennen kann, wo Instawalk draufsteht.
Fühlt man sich gleich dann, ganz wichtig.
Genau, wo dann auch der Kanal draufsteht, dass die sich auch gegenseitig alle kennen und oder kennenlernen. Wir duzen bei den Instawalks, das ist uns ganz wichtig, dass wir einfach auch eine schöne Gruppe sind an dem Tag und uns gut verstehen. Und dann geht's meist zum ersten Schiff. Wir werden auf den Schiffen empfangen und bekommen dann dort von den Crews, entweder auf Deutsch oder auf Englisch, je nachdem auf welchem Schiff wir sind, Führung.
Ja.
Und können dann ganz viel fotografieren. Also meist sind es so 2-3 Schiffe, auf die wir gehen. Wir versuchen immer, dass auf jeden Fall ein Großsegler dabei ist, aber auch ein schönes Motorschiff, also dass es abwechslungsreich ist während des Walks. Und genau, dann gehen wir eben auf die Schiffe. Jeder kann fotografieren und Videos machen, kriegt dazu eben ganz viel erzählt, wo die Schiffe so herkommen, wann sie gebaut wurden, wo sie unterwegs sind, wie viele Crewmitglieder da sind. Also die Instagrammer haben auch immer 1000 Fragen, die sie stellen.
Ja.
Das finden wir auch sehr super. Und den Abschluss haben wir dann letztes Jahr gemacht, dass wir zum Beispiel auf die Aussichtsplattform Sail City gegangen sind, haben da noch ein kleines Getränk zu uns genommen. Und ja, dann konnten wir von da oben nochmal den Sonnenuntergang fotografieren und die ganze Szenerie vom neuen Hafen voll mit Schiffen. Das ist einfach richtig, richtig schön.
Ja, mega. Da sind auch wirklich tolle Bilder entstanden. Ich habe die mir letztes Jahr natürlich auch angeschaut. Und ihr nutzt die ja dieses Jahr teilweise auch schon wieder, um uns richtig Lust auf die maritimen Tage zu machen, oder?
Ganz genau. Also wir reposten dann natürlich auch nochmal das, was wir letztes Jahr an Material bekommen haben, auch von den Instagrammern. Das wird dann immer wieder verwertet für die Bewerbung des nächsten Jahres. Die werden immer wieder verlinkt.
Ja.
Da legen wir sehr viel Wert drauf, dass sie sozusagen auch das Material, was sie uns zur Verfügung stellen, natürlich verwendet wird.
Ja. Ja, das sind natürlich auch wirklich auch immer Bilder aus ganz anderen Perspektiven, weil ja jeder, der Fotos macht, ein ganz anderes Auge hat. Also da bekommen wir wirklich auch einen tollen Mehrwert für.
Ja, absolut. Jeder hat irgendwie eine andere Perspektive. Auch wenn alle auf dasselbe sozusagen, dasselbe Motiv gehen, kriegt man trotzdem ganz unterschiedliche Bilder raus. Und das ist teilweise auch sehr spannend, was für Blickwinkel jeder Einzelne so hat.
Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Insta-Walk zu machen?
Ja, ich habe das ehrlicherweise 2017 einfach im Fernsehen gesehen, dass Frankfurt das gemacht hat.
Ah, okay.
Und die haben das sehr groß aufgezogen, über ein ganzes Wochenende mit Hunderten von Teilnehmern irgendwie.
Wow.
Und habe mir dann überlegt, wie können wir dieses Format nach Bremerhaven holen? Ich wollte, dass wir das unbedingt auch in Bremerhaven machen.
Ja.
Und ja, so ist die Idee 2017 entstanden, dass ich den ersten Insta-Walk damals im Stadtteil Lehe machen durfte. Mhm. Und seitdem ist das fester Bestandteil unseres Tourismus-Marketing-Konzeptes. Und wir haben seitdem über 350 Teilnehmer gehabt, teilweise sogar aus der Schweiz.
Wow.
Hatten wir jemanden dabei. Das war ein besonderer Insta-Walk, wo wir auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen sind. Das haben wir also auch schon gemacht, Insta-Walks auf Kreuzfahrtschiffen hier in Bremerhaven. Oder aus Hannover, Hamburg, Hameln. Mhm. Also nicht nur Bremerhavener sind dabei, sondern wir freuen uns, dass das auch tatsächlich, noch mehr Menschen in unsere Stadt zieht.
Ja, ist dann sozusagen ein Reiseanlass, zu einem Insta-Walk dann hierher zu kommen. Das heißt also, es gibt zu ganz vielen Anlässen und Momenten Insta-Walks, da folgt man am besten unserem Kanal auf Instagram, den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und dann seid aufmerksam und bewerbt euch.
Ganz genau, wir freuen uns auf euch.
Auf jeden Fall. Eins musst du mir noch verraten, Marleen. Freust du dich jetzt schon auf ein ganz besonderes Schiff bei den maritimen Tagen? Welches ist dein Lieblingsschiff?
Tatsächlich ist mein Lieblingsschiff die Alexander von Humboldt II. Sehr einfach, aber es ist einfach unser Bremerhavener Schiff, da hängt mein Herz dran und darauf freue ich mich, dass sie wirklich auch eigentlich zu jedem unserer maritimen Feste kommen und irgendwie auch unser Aushängeschild ist, was auf den Welt oder Aushängeschild sind, was auf den Weltmeeren unterwegs ist.
Absolut. Und sie ist auch einfach schön.
Ja.
Also einfach ein schönes
Über
Schiff.
Über- und Unterdeck, einfach schön.
Ja. Und so nette Menschen. Wer weiß, vielleicht geht ja dieses Jahr der Insta-Walk mal wieder über die Alexander von Humboldt und dann könnt ihr sie kennenlernen.
Genau, das verraten wir noch nicht.
Genau. Folgt uns auf Instagram und ihr erfahrt die neuesten Neuigkeiten. Danke, Marleen.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Schnipsel.
Und wenn ihr auf eigene Faust die Schiffe im Museumshafen entdecken wollt und dazu noch mehr Fakten hören wollt, dann ladet euch die App Bremerhaven Guide runter und klickt auf die Museumsschiffe Tour. Da entdeckt ihr übrigens auch, welches Museumsschiff Leben rettet. Seid gespannt, was euch erwartet.
Vom Deich ins Ohr. Frisch geforscht.
Bei mir zu Gast ist heute Dr. Lars Kröger. Er arbeitet und forscht am Deutschen Schifffahrtsmuseum hier in Bremerhaven. Das ist eins von 8 Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Hallo Lars.
Hallo Corinna, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Du hast nämlich eine ganz besondere Aufgabe. Du bist nämlich am Schifffahrtsmuseum verantwortlich für den Museumshafen. Kannst du uns einmal kurz beschreiben, was der Museumshafen ist?
Der Museumshafen ist im Endeffekt der Außenraum des Deutschen Schifffahrtsmuseums. Mhm. Wir haben als Schifffahrtsmuseum natürlich Interesse daran, Schiffe zu zeigen. Und Schiffe haben die Eigenschaft, zum Teil sehr, sehr groß zu sein und sehr viel Raum einzunehmen. Und normalerweise als Museum hat man ein Dach, ein Gebäude, wo man seine Museumsobjekte drin hat, Gemäldegalerien oder ähnliches. Das geht natürlich bei Schiffen nicht. Und wir haben die tolle Möglichkeit, dass wir direkt vor dem Museum selber ein Hafenbecken haben, das zur Verfügung gestellt worden ist von der Stadt Bremerhaven. Und dort drin, im Hafenbecken und um dieses Areal herum, befinden sich diverse Großobjekte. Große Schiffe, mehrere Kräne, aber auch andere Dinge wie ein kleiner Leuchtturm oder auch Seewasserzeichen. Das ist im Endeffekt der Museumshafen. Und der Museumshafen ist ein begehbares, 24 Stunden am Tag eigentlich verfügbares Areal, wo Gäste des Hauses, aber auch Gäste der Stadt Bremerhaven, die einfach nur flanieren wollen, sich einen Eindruck verschaffen können von außen, aber auch aktuell auf 3 Schiffe raufgehen können. Das heißt, wir haben 3 Schiffe, die für Besucher geöffnet sind und die das Angebot, was innerhalb des Museums ist, sozusagen durch Großobjekte, die begehbar sind und umlaufbar sind im Außengelände, erweitert.
Also richtig original historische Schiffe in ihrer imposanten Größe. Man kann es schon sehen, wenn man die Hauptader in der Innenstadt, die Kolumbusstraße, runterfährt, dann winken einen schon die Schiffe mit ihren Segeln oder Harpunen entgegen. Was sind das für Schiffe? Welche Funktionen haben die früher gehabt?
Wir haben ganz unterschiedliche Schiffe. Das ist wirklich das Tolle, was wir ab den 70er Jahren sich hier angesammelt hat. Wir haben einen großen, schweren Bergungsschlepper, den Seefalken oder die Seefalke, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man fragt, ob man der oder die sagen sollte zu solchen Schiffen. Die Seefalke ist ein großer Bergungsschlepper, der dieses Jahr 100 Jahre alt wird und Jubiläum feiert. Dieses Schiff ist was sehr Ungewöhnliches und ist auch relativ ungewöhnlich, dass so ein solches Objekt in einem Museumshafen landet. Solche Fahrzeuge sind verwendet worden von privatwirtschaftlich agierenden Firmen und war dazu da, um sehr große Objekte übers Wasser zu schleppen, Docks, Flugzeugträger, wirklich große Schiffe von A nach B zu bringen, die selber nicht mehr fahrtüchtig waren, aber auch um havarierte Schiffe zu bergen, zu sichern und dann auch wieder in einen sicheren Hafen zu geleiten. Ein tolles, fantastisches Objekt ist direkt aus dem Einsatz in den 60er Jahren noch in den Museumshafen gekommen. Da ist sehr, sehr viel Original dran, also eigentlich alles Original. Und man spürt wirklich, wenn man in den Kabinen ist, wenn man unten im Maschinenraum ist, die Historie des Ortes. Also überall kann man Original anfassen, was wirklich toll und sehr, sehr spannend ist. Und das Schöne ist, wenn man auch vor Originalen steht, findet man auch immer wieder Dinge, wo man davor steht und sagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das geht auch mir hin und wieder mal so, dass man einfach bestimmte Spuren findet von der Nutzungszeit. Das ist eine relativ lange Nutzungszeit gewesen für so ein Schiff. Über 40 Jahre und das kann man noch nicht nachbilden. Das können dann sozusagen nur Originale bilden.
Also ein lebendes Forschungsobjekt im Grunde genommen.
Genau, auch ein Forschungsobjekt, genau. Also da sind wir auch mit dabei, dass wir auch versuchen, ein bisschen stärker in die Tiefe zu kommen. Es ist auch hin und wieder mal, ist ein großes Schiff, ist ein sehr großes Schiff, dass wir hin und wieder mal Klappen öffnen oder eine Bodenplatte hochnehmen und da auch Dinge drunter finden, wo man sagt, huch, das liegt schon wohl etwas länger da. Kartenschnipsel zum Beispiel in letzter Zeit hin und wieder mal. Da werden dann alte Seekarten, die nicht mehr genutzt werden können, gerne als Stopfmaterial oder ähnliches genutzt. Und ich hatte jetzt eine rausgezogen, die hat den Oslofjord gezeigt, eine halbierte Karte.
Spannend.
Ja, ja, da sind auch mit Korrekturzeichnung mit drauf. Also das ist wirklich, wirklich das Schöne. Da haben wir noch eine Menge Ecken, wo noch die Historie wirklich sehr, sehr intensiv lebt. Und wir sind daran, dass wir das auch besser und stärker dann auch den Besucherinnen und Besuchern dann auch an Bord präsentieren und nahebringen wollen.
Ja, also ich spüre schon richtig den Wind der Geschichte, der hier vorbei weht von den historischen Schiffen.
Genau. Die anderen Schiffe, die wir haben, das andere große Schiff, was im Wasser ist, was man besuchen kann, ist die Rau 9. Das ist ein Walfangschiff aus den 30er Jahren. Die Rau 9 war Teil von einer Walfangflotte von insgesamt 8, beziehungsweise mit der Rau 9 und Rau 10 geplant, 10 Fangschiffen und einem großen Mutterschiff, der Walter Rau. Das Ziel dieser Schiffe war in den 30er Jahren, mit auch Blick schon auf die Kriegsvorbereitung, dass Deutschland unabhängig werden sollte, was die Ressourcenversorgung angeht. Und da war die Nutzung des Meeres, die Nutzung von Walfett, Walöl, einer der Bausteine. Und es wurde durch die Firma Walter Rau eine große Flotte gebaut, die dann auf See gefahren ist und dort aus heutiger Sicht die Ressourcen nicht nachhaltig genutzt hat, das Meer. Das heißt also reihenweise wirklich Wale erlegt, verarbeitet, gerade im Polarmeer, im Südpolarmeer, um dann die Walprodukte nach Deutschland zu bringen. Das Schiff ist wieder nach Deutschland gekommen, war dann eine Zeit lang dann im skandinavischen Raum dann auch als Walfänger unterwegs und ist dann in den 60er Jahren dann auch wieder hier in Bremerhaven da. Und was wir heutzutage natürlich erzählen können und erzählen wollen mit so einem Schiff ist A, die Lebensbedingungen, die dann die Besatzung an Bord hatte, die hart war. Also ja, Walfang ist jetzt durchaus schon was an die Substanz geht und natürlich aber auch den anderen Blick auf die Nutzung der Ressourcen des Meeres.
Also ja, ganz wichtiger Aspekt gerade heute.
Ganz wichtiger Aspekt heute, genau. Also heute würde, es ist vollkommen klar, dass in Deutschland keine Walfangflotten mehr gebaut werden. Das war, als das Schiff in den 60er Jahren hergekommen ist, noch ein bisschen was anderes. In den 30er Jahren, wie gesagt, gab es die Flotten noch. Aber auch heute, dass man sich einfach immer vor Augen führt, wie gehen wir mit den Ressourcen um, gerade im Meer. Das ist ein großes Thema auch für das Schifffahrtsmuseum. Der Blick des Menschen aufs Meer und der Blick vom Meer dann auch wieder aufs Land zurück. Und das kann man an diesem Objekt sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, aber du hast es ja gerade eben schon gesagt. Ich ziehe daraus den Schluss, dass man auch nicht nur auf das Schiff drauf kann, sondern auch in das Schiff direkt rein kann und auch wirklich sich die Kabinen anschauen kann und die Kombüse, wie da früher auf See gekocht wurde.
Genau, also man kann das gesamte Schiff, also nicht das gesamte Schiff, es gibt natürlich ein paar Bereiche, wo einfach die Begehung nicht sicher ist.
Wo ihr noch nach Schätzen sucht.
Wo wir noch nach Schätzen suchen. Also ich sag mal, so eine Steiltreppe runter in den Anker, in den Ankerkasten, das muss man jetzt den Besuchern nicht irgendwie antun. Aber das Schiff ist insgesamt für Gäste begehbar. Das heißt wirklich vom oben der offenen Brücke mit dem Steuerrad und da vorne der Harpune, dann darunter der Funkraum, die Kabinen von den Offizieren und den Mannschaftsmitgliedern, die Messe, die Kombüse, der große Maschinenraum, der Kesselraum. All das kann begangen werden und kann dann auch entdeckt werden durch Gäste.
Ja, das hört sich spannend an. Aber ihr habt ja auch noch andere Angebote für den Museumshafen. Also erstmal müssen wir ja noch mal eben kurz erzählen, die Saison ist jetzt gerade angefangen, ab April.
Genau.
Die Schiffe sind sonst vorher im Winterschlaf.
Genau, wir haben die Schiffe im Winter geschlossen. Das hat einfach den Grund, dass wenn Eis und Regen auf den Schiffen drauf ist, ist es einfach auch auf dem Stahldeck jetzt nicht unbedingt so sicher. Und wir die Erfahrung gemacht haben, dass auch der Gästestrom natürlich einfach im Sommer natürlich ein bisschen was anderes ist als im Winter. Unabhängig davon, wie gesagt, kann der gesamte Museumshafen dann auch begangen werden. Die Schiffe sind täglich von 10 bis 18 Uhr begehbar. Die drei Schiffe, das letzte Schiff hatte ich noch nicht erwähnt, das ist unser Schiff, was an Land steht. Das ist ein Schlepper Stier. Ein sehr, also verhältnismäßig kleineres Fahrzeug als die anderen, aber ein ganz, ganz besonderes Fahrzeug, weil es einen sehr ungewöhnlichen Antrieb hat. Das hat einen Volt-Schneider-Antrieb, das ist relativ kompliziertes Antriebsverfahren, ist das erste Fahrzeug, was diesen Antrieb hat. Das ist, hat keine Schiffsschraube, sondern ist so eine Art Propeller, der unten dran hängt, wird auch heute noch verwendet, macht Schiffe wahnsinnig manövrierfähig, ist ganz, ganz toll. Und das kann man sich dann einerseits von außen angucken, wie das aussieht, aber auch so ein Schlepper, der vor allem natürlich für den lokalen Einsatz ist. Seefalke, Rau 9, das sind Schiffe, die sind lange draußen, die sind, haben lange Fahrzeiten, die haben große Besatzungen an Bord. Mhm. Und Stier ist das, was eigentlich dann in Werftbetrieben oder auch für den Hafenbetrieb eingesetzt wird. Also das, was sozusagen lokal als Hafenfahrzeug genutzt mhm. wird.
Ja, deshalb macht es ja auch Sinn, dass es dann an Land steht, damit ich mir diesen besonderen Antrieb ganz genau angucken kann. Weil wenn es unter Wasser ist, wird es schwierig einfach.
Genau, und das ist natürlich auch eine schöne Landmarke. Also so ein Schiff, was an Land steht, das mhm. wirkt einfach natürlich ganz, ganz toll. Und wenn man auch wirklich ganz nach oben klettert. Das Tolle am Schifffahrtsmuseum und dem Museumshafen ist die Situation, dass wir direkt am Hauptdeich von der Weser sind. Mhm. Und wenn ich dann oben auf dem Stier bin, kann ich dann auch über den Deich rüberschauen, kann auf den Fluss gucken, kann schauen, was da gerade an großen Fahrzeugen, vielleicht auch mal ein Schlepper, gerade vorbeifährt mhm. und kann dann auch wirklich quasi bis auf die Nordsee rausgucken. Das ist was extrem Ungewöhnliches für ein Schifffahrtsmuseum, wo uns auch eine Menge andere Häuser auch drum beneiden. Viele Schifffahrtsmuseen in anderen Ländern, die großen Museen, die sind halt oft in den, naja, Zentren der ehemaligen großen Hafenstädte. Mhm. Aber gleichzeitig auch sehr, sehr weit weg vom Meer. Mhm. Und sehr, sehr weit weg von den eigentlichen aktiven Hafen und Schiffsdiensten, die auch so unterwegs sind. Das ist was Besonderes bei uns, dass man auch, wenn man auch im Museum drin steht, rausgucken kann mhm. und das, was man im Museum erfährt, dann auch gleich wieder auf dem Wasser sehen kann und auch wieder in Verbindung setzen kann. Wir können kein großes Containerschiff, wir können kein großes Fiederschiff oder ähnliche Fahrzeuge bei uns im Museumshafen bringen. Das ist vollkommen möglich. Mhm. Aber wir können es halt direkt den Gästen zeigen, direkt vor Ort. Und das ist natürlich einfach ein schönes Erlebnis. Mhm.
Das stimmt. Also ich war ja auch schon mehrfach auf den Museumsschiffen und auch auf der Stier. Oder heißt es die Stier?
Auch, eigentlich die Stier auch.
Die Stier, okay. Aber das ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl, wenn man da oben erstmal auf diesem Schiff steht und nicht nur dieses Schiff erlebt, sondern man hat ja tatsächlich das Gefühl, man schaut ja über den Deich hinüber und hat das Gefühl, man sticht sofort in See und man fühlt sich so ein bisschen schon wie so ein Leichtmatrose.
Genau, genau, genau. Also man steht oben, der Wind fegt ordentlich genau. um die Nase, das mhm. ist auch gut und da sind dann sowohl die Rau 9 als auch die Stier und ganz früh auch die Seefalke, die haben offene Brücken, also man muss sich das so vorstellen, dass man da so eine Art Balustrade hat mhm. und dann ist vor allem das Steuerrad und ansonsten ist da kein weiterer Schutz, also keine mhm. Glaskabine oder ähnliches, wo man mhm. drin sitzt und wenn man sich überlegt, gerade mit den beiden großen hochseegängigen Schiffen, da auch mit Fahrt im Eismeer, das ist schon besonders.
Das sind schon Abenteuer.
Das ist schon Abenteuer, das muss man auch wirklich wollen. Das gehört aber mit dazu, also dass man auch solche Eindrücke auch mit vermittelt. Natürlich wäre es noch schöner, wenn wir auch die Schiffe irgendwie in Bewegung setzen können, dass man auch so ein bisschen auf Bewegung und Welle mit. Ja. Das ist technisch nicht möglich und würde den Schiffen wahrscheinlich auch nicht so richtig gut tun. Aber dass man halt auch Gästen, Besuchern und Besuchern einfach auch möglichst viele Sinneseindrücke liefert, wenn man auch in den Maschinenräumen unten drin ist. Es riecht auch immer noch so ein bisschen nach Öl.
Ja.
Was wir natürlich nicht simulieren können und auch nicht simulieren wollen, ist natürlich einfach diese Hitze, die da drin ist und diese wahnsinnige Lautstärke.
Ja.
Aber das gehört eigentlich auch mit dazu. Da gibt es andere Möglichkeiten und andere Medien, das zu vermitteln. Mhm. Die wenden wir zu Teilen auch an. Da gibt es die Möglichkeiten über Virtual Reality oder gibt es auch die Möglichkeiten über QR-Codes, sich noch weitere Informationen, Audio-Guides zu holen. Das bieten wir, also gerade auf dem Seefalken bieten wir das und wir wollen das auch ganz gerne für die anderen Objekte, die anderen Schiffe auch erweitern. Aber dass halt dass der Besuch nicht statisch ist und nicht einfach nur sagt, man geht halt rum, bewundern, schweigend, sondern dass man halt einfach wirklich das Gefühl hat, man kann was erleben, man kann was ausprobieren und man hat einen Eindruck oder kann sich hineinfühlen, hineindenken, wie es war, an Bord zu sein und kriegt aber noch auch weitere Informationen mit der heutigen Sicht sozusagen auf das Leben damals auf dem Schiff und vielleicht auch sozusagen auch ein bisschen Blick in die heutige Zeit oder auch in die Zukunft.
Ja, und da muss ich sagen, da macht ihr ja wirklich viel vom Museumshafen aus, um diese Schiffe wirklich mit allen Sinnen und auf unterschiedliche Art und Weise erleben zu können. Ihr habt da ja ein großes Angebot nochmal zusätzlich für die Schiffe. Ihr habt eine Rucksacktour, was verbirgt sich dahinter?
Genau, also wir haben Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Das ist heutzutage das Normale, dass man im Museum halt einfach seine Angebote, die man hat, maßschneidern sollte auf die Gäste, die kommen. Mhm. Das heißt, das sind von Kindern mit der Rucksacktour, die dann auf Entdeckungstour gehen können an Bord, über einen Actionbound, also wo man auch dann Rätsel durchführt und darüber auch das Schiff spielerisch entdeckt. Das sind natürlich dann Formate, die sich an Jüngere richten.
Ja.
Aber auch gerade für das Jubiläum in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf dem Seefalken und bieten sowas an wie Telefonführungen. Mhm. Das heißt, eine Kollegin geht übers Schiff und die Gäste sind sozusagen nicht mit ihr an Bord direkt, sondern indirekt über eine Telefonkonferenz. Das heißt, okay, man kann die Schiffe öffnen für Personen, die eingeschränkt sind in ihren Sehfähigkeiten. Die kriegen das erzählt, die kriegen einen Eindruck davon, wie es vor Ort ist und können dann auch Fragen stellen oder auch Personen, die einfach nicht mehr die Mobilität haben, dass sie zum Museum kommen können. Das haben wir sowohl im Inneren, innerhalb des Gebäudes haben wir solche Formate angeboten, aber auch gerade für die Schiffe bietet sie das an. Die Schiffe sind aufgrund ihrer Bauweise halt nicht barrierefrei. Das geht nicht, das funktioniert überhaupt gar nicht. Leider
nicht. Das ergibt sich aus der Historie.
Genau. Genau. Man muss aber trotzdem, das ist der Anspruch an ein modernes Museum, aber Angebote schaffen, dass auch die Personen, die vielleicht selber nicht rund in den Maschinenraum klettern können, trotzdem die Chance haben zu verstehen und auch Informationen darüber zu bekommen. Da sind wir noch dran. Also das eine ist sozusagen Telefonführung, die man da machen kann, die man anbieten kann, neben auch anderen Führungsformaten. Wir haben jetzt Seemannssonntage, die am Donnerstag stattfinden, so gehört sie das auch. Die Sonderführungen bieten. Wir haben zum Beispiel eine aktive Funkkabine an Bord, eine Funkerin, die dort diese Funkstation noch betreibt und die dann auch besucht werden kann, wo man ein Funkdiplom machen kann. Also das heißt, unterschiedliche Formate werden angeboten und langfristig wollen wir auch ganz gerne dahin, dass man auch über eine App oder über ein anderes Format dann zum Beispiel auch mit 360-Grad-Bildern in Bereiche hineinschauen kann, die sonst für einen persönlich vielleicht einfach nicht erreichbar sind oder die wir halt einfach aus unterschiedlichen Gründen einfach auch nicht öffnen können, weil das einfach von den Sicherheitsbedingungen nicht gegeben ist heutzutage.
Ja, also das ist ja ein Füllhorn von Angeboten, was ihr da auch zusammengearbeitet habt. Und wir werden natürlich die Telefonnummer, die Hotline zur Seefalke, werden wir natürlich in unsere Shownotes stellen. Das finde ich ein ganz tolles Angebot. Und also ich habe heute auch noch ganz viel selber erfahren, was man noch im Museumshafen machen kann. Und das werde ich die Tage bestimmt nochmal ausprobieren, beziehungsweise jetzt kommen ja auch ganz viele Brückentage. Und da werde ich, glaube ich, noch mal die Zeit nutzen, weil diese Schiffe, die sind nicht nur imposant und sind nicht nur tolle Fotomotive, sondern wie du es schon gesagt hast, also man kann da unheimlich viel erleben und wie ich jetzt auch erfahren habe, kann man da auch sogar Schätze finden.
Genau, also Schätze finden natürlich Besucher selber, dass sie einfach auf Entdeckungstour gehen können. Schätze bergen wiederum ist etwas,
das natürlich, was dem
Mittelalter vorbehalten sein sollte, genau.
Ja, also falls du demnächst irgendwie einen Schatz finden solltest, melde dich gerne, dein Bericht wir hier nochmal im Podcast. Nochmal schnell zum Abschluss. Was fasziniert dich selber an den Schiffen?
Das Spannende an den Schiffen ist wirklich die Vielzahl und die besonderen Zusammenstellungen der Objekte. Also ich habe jetzt nur von 3 Stück gesprochen. Wir haben ein gutes Dutzend Schiffe im Hafen. Wir haben noch mehr als ein gutes Dutzend anderer große Objekte im Areal. Und diese Objekte sind zusammengestellt worden, sehr bewusst auch gesammelt worden, zusammengestellt worden. Und das ist ein Kulturschatz an Originalen, den man auch in anderer Form nicht nachbilden kann, meiner Meinung nach. Also ich kann zwar bestimmte Dinge beschreiben, das ist dann zum Teil sehr kompliziert, das ist sehr langatmig und muss man auch mal gucken, an welche Gäste und welche Besucher richtet sich das Ganze. Aber in einem Objekt würde ich selber drinstehen zu können, das anfassen zu können, am Ende auch nochmals was ausprobieren können. Das hat einfach einen sehr, sehr höheren Lerninhalt. Also es geht dann einerseits darum, dass die Leute Spaß haben, was erleben können, einfach eine schöne, gute Zeit haben. Ja. Aber die Aufgabe von einem Museum ist natürlich einfach auch zu vermitteln. Und gerade wenn man jetzt Richtung Rau 9, Walfänger denkt, ist es einfach auch wichtig, dass man da auch wirklich über Themen spricht, die auch aktuell sind, die relevant sind für die Gesellschaft. Und das geht natürlich mit einem großen Objekt wahnsinnig gut. Das ist auch der Vorteil von Museen, dass man in ein Gebäude hineingeht und auch mit allen Sinnen genau passend für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen Grad der Interesse, die richtige Altersgruppe, genau das Erlebnis eigentlich wiederfindet, um eine gute Zeit zu haben, etwas Spannendes zu erleben und auch nochmal Lerninhalte auch mitnehmen zu können, die einem auch später persönlich weiterbringen können.
Lars, das ist ein wunderschönes Schlusswort für unseren Podcast. Ich bin wieder fasziniert von unserem maritimen kulturellen Erbe und vor allen Dingen, dass ihr nicht nur in die Vergangenheit schaut, sondern das auch noch überträgt in die Zukunft und sagt, wir wollen uns sowohl mit den Aspekten der Schifffahrt in der Gegenwart beschäftigen und auch den Blick nach vorne wagen. Also von daher, wer sich jetzt angesprochen fühlt und das maritime Erbe erleben will, kann ich das Schifffahrtsmuseum und dann und den Museumshafen ans Herz legen, um das mit allen Sinnen erleben zu können. Vielen Dank, Lars.
Ich danke dir herzlich.
Tschüss.
Tschüss.
Mensch, da hat Lars ja spannende Sachen erzählt.
Ja, genau. Und besonders schön finde ich, dass das Schifffahrtsmuseum auch Formate anbietet, wenn man jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit hat, aus irgendwelchen Gründen auch immer das Schiff zu besichtigen, sei es, dass man nicht vor Ort ist oder körperlich nicht in der Lage ist, dass es auch Telefonführungen gibt. Man kann sich dazu anmelden am 23. Mai und dann kann man eben per Telefon das Schiff erkunden.
Ja. Das ist also auch für all die, die Sehnsucht nach Bremerhaven und Schiffen haben, aber nicht kommen können, die perfekte Möglichkeit.
Ja, obwohl ich finde, einen Termin sollte man sich unbedingt notieren. Das ist der 24. August. Da gibt es nämlich ein ganz besonderes Event auf der Seefalke.
Genau.
Da findet nämlich ein Radrennen statt.
Auf Deck. Ich bin ganz fasziniert. Ich kann mir noch nichts darunter vorstellen. Und ja, das muss man wahrscheinlich gesehen haben.
Ja, also wir werden auf jeden Fall dabei sein. Wer sich das Spektakel mit uns anschauen will, kommt einfach dazu, würde
genau.
ich sagen.
Genau, ja. Und dann schauen wir mal, wie viele Runden sie fahren müssen, auf einen Kilometer zu kommen. So riesig ist die Seefalke ja nun nicht.
Nee, genau.
Verrückt.
Wir sind ja. gespannt.
Ja, und für die nächste Folge haben wir uns nochmal eine ganz andere Perspektive ausgesucht.
Genau, wir wollen nämlich in der nächsten Podcast-Folge Bremerhaven mit Kinderaugen entdecken.
Ja, Kinder sehen ja alles nochmal ganz, ganz anders und wir haben beschlossen, wir schauen uns verschiedene Orte in der Stadt mit Kinderaugen an und entdecken, wie die unsere Seestadt sehen.
Genau, weil Kinder haben eine ganz andere Perspektive und ich finde, es bringt so viel Spaß, diese Perspektive auch einzunehmen, um nochmal ganz andere Sachen entdecken zu können.
Absolut, seid gespannt.
Bis dann.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.